In dieser Folge recappen wir unsere bisherigen Themen.
Wir schauen, welche Fragen ihr bisher hattet und was ihr so zu unseren Themen loswerden wollt.
Das bedeutet so viel wie, auch wenn Senfkörner klein sind, schmeckt es sehr bitter, wenn man es wörtlich nimmt. Soll darauf hinaus, dass auch was Kleines einen großen Effekt haben kann. Frage wie immer, warum haben wir dieses Sprichwort für diese Folge ausgewählt, Meg?
Ja, also auch wenn wir jung sind, haben wir ja mehr Wissen jetzt uns angeeignet oder wissen auch viel mehr über unsere Kultur und denken viel reflektierter über unsere Kultur nach. Eigentlich ist das ja auch das, was unsere Eltern wünschen, dass wir uns mit unserer Kultur, also mit der tamilischen Kultur, was auch immer unsere Kultur in Anführungsstrichen ist, beschäftigen. Und ich finde immer, dass wir oft sowohl von den Eltern als auch von unserer Generation oft unterschätzt werden. Und ich habe das sehr oft erlebt, dass ich immer unter der Schublade typisch tamilisch gesteckt werde und die nie erwarten, dass ich so denke, wie ich denke. Also, dass ich offen bin, dass ich reflektiert bin, dass ich auch westliche Ansichten habe. Und genau, deshalb fand ich dieses Sprichwort sehr passend zu unserer Folge.
Ja, also bei mir wäre es dann sogar ein bisschen noch mehr obvious, weil ich einfach klein bin und Leute denken, ach, voll jung und hat doch keine Ahnung von der Welt. Und dann haue ich Sachen raus und die denken so, ups, okay. Eher so, ja. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Achapule. Heute geht's um eure Fragen und so ein bisschen das, was ihr zu unserem Podcast bisher zu sagen hattet. Vorher haben wir aber noch eine kurze Korrektur zu etwas, was wir in unserer letzten Folge leider falsch erzählt haben.
Genau, also Diluxion, der Independent Artist, der so talentiert ist und der auch für Aladdin synchron gesprochen hat, hat nicht Genie synchron gesprochen, sondern Aladdin selbst. Darauf hat uns ein Zuhörer darauf hingewiesen und danke, auf jeden Fall danke für den Hinweis.
Ja, dann haben wir das geklärt und können wir direkt mit den Fragen starten.
Einige von euch wollten wissen, warum unser Podcast Ajabla heißt. Genau, und darauf, fangen wir an.
Also bei mir war das halt so, es gab als Kind immer nur Ajabla oder Kakabla. Ajabla heißt halt, also für die, die das Wort nicht kennen, Acha ist so ein Beschönigungswort für gut, schön und Bulle ist halt Kind. Und
wenn ich hake mal kurz ein, Elvi, sorry. Mein Papa hat uns darauf, also hat mich darauf hingewiesen, das habe ich dir noch nicht gesagt, weil ich deine Reaktion sehen wollte. Acha ist ein Hindi-Wort. Es ist gar nicht tamilisch.
Nein, echt
doch.
Jetzt? Nein,
ja.
Oh mein Gott, ehrlich?
Genau, deshalb, ja. Und mein Papa so, ihr wisst schon, dass es ein Hindi-Wort ist und kein tamilisches Wort. Also Pillay ist auch tatsächlich tamilisch, aber Acha kommt von gut. Acha, die sagen ja immer, Acha, sagt dir das was?
Nein, aber... Ich gehe unter meine Decke.
Und als mein Vater das gesagt hat, dachte ich, ach.
Oh nein, jetzt ehrlich? Ciao, müssen wir unseren Podcast jetzt umbenennen? Nee, aber das ist ja kein Gag dann auch
das,
wieder. Dass wir so viele Wörter einfach haben,
genau.
Die nicht Tamil sind und es einfach für Tamil sehen. Das ist, oh mein Gott, ich habe gerade einen Brainfuck.
Ja.
Scheiße.
Sorry. Ja, dann habe ich gedacht, sieht man mal, wie viele Einflüsse wir haben. Und ich finde das halt wichtig, also es ist nicht schlimm, dass wir Einflüsse haben, aber ich finde es halt immer wichtig zu erkennen, dass wir diese Einflüsse haben. Weil tamilisch...
Das ist ja jetzt gar nicht Tamil, Mist. Okay, das...
Du hast gerade voll die Identitätskrise.
Ich habe gerade voll die Identitätskrise. Aber was ich halt gedacht habe, so, ja, Achapule ist halt das, was wir sein sollen. Unsere Eltern wollen, dass wir das sind. Und wenn du das nicht bist, dann bist du halt Kakapule. Und das sagen die dann auch, wenn man klein ist. Und das ist einfach hängen geblieben. Und ich habe halt auch immer für irgendeinen Krams Ärger gekriegt, was jetzt aber nicht aller Sex, Drugs und Rock'n'Roll war, was tatsächlich vielleicht ein Grund wäre, weswegen ich hätte Ärger kriegen sollen, so, ne? Aber ich hatte halt immer das Gefühl, ich bin eine Kakapulle.
Oh.
Aber trotzdem dachte ich eigentlich, ja nee, ich bin doch artig, in Anführungsstrichen, nur halt nicht auf die Weise, wie tamilische Eltern es gerne hätten. Aber für mich war ich halt eigentlich so in meinem Kopf trotzdem ein gutes Kind in Anführungsstrichen, weil ich meinen Kopf hatte, weil ich Sachen gecheckt habe, weil ich mich von Gruppenzwang gelöst habe und solche Sachen. Und das waren für mich halt so nicht dieses Marionette-Sein der Gesellschaft, der Eltern, was für mich selber eigentlich was Gutes war. Und irgendwie dachte ich dann so, ja, okay, sind wir jetzt the actual good kids oder sind wir jetzt immer noch scheiße oder nicht? Und deswegen fand ich den Namen halt irgendwie ganz cool, weil ich finde immer noch, dass wir beide Adjapeles sind. Auch wenn das ein Hindi-Wort ist, aber gut, ich sag ja auch Fritsch und Pencil und Rabar und keine Ahnung, Kope, obwohl das nicht Tamil ist, also kann ich mich wohl damit auch zurechtfinden.
Die Idee kam halt vorher, weil wir in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern im Zimmer saßen und über Hochzeiten, tamilische Hochzeiten geredet haben und ich gesagt habe, was alles, was alles nicht tamilisch ist und woher das kommt. Und Abby sich so einen Monat später oder zwei, weiß ich nicht mehr, gemeldet hat, hey Mac, können wir nicht eigentlich sowas daraus irgendwas machen? So ein Podcast oder so? Hättest du eigentlich Lust dazu? Und ich so, ja, klar, voll gerne. Und ich habe eigentlich, als wir das so ausgesprochen haben, dachte ich so, vielleicht reden wir darüber, aber vielleicht kommt das gar nicht zustande. Und auch als wir im Café saßen, waren wir so zwar voll begeistert, aber wie immer, wenn man von Ideen begeistert ist, scheitert es manchmal ja an der Umsetzung.
Ja, ja.
Und wir waren auch keine Freunde, die jetzt sich regelmäßig immer gesehen haben. Wir hatten schon immer Kontakt, aber wir sind keine Menschen, die sich jeden Tag irgendwie austauschen oder so, sondern nee. Alle paar Monate mal. Ja,
dafür und wohnen dann, wir auch zu weit auseinander.
Genau. Und und ich fand die Idee richtig cool. Ich finde, damit können sich viele tamilische Kinder irgendwie auch mit identifizieren. Und deshalb fand ich die Idee zu gut. Und ich muss sagen, dass ich leider immer ein sehr krasses Vorzeigekind war, weil mein Vater halt in der tamilischen Schule auch Schulleiter war und später dann auch Regionalleiter für verschiedene tamilische Schulen. Und Leute haben immer gedacht, boah, die ist bestimmt voll schlau. Boah, die hört bestimmt auf ihre Eltern. Und meine Eltern, ja, also mein Vater war streng, aber ich muss sagen, dass meine Eltern tatsächlich mit mir zusammen gewachsen sind. Und ich muss sagen, dass ich in der tamilischen Schule in unserer Klasse schon diejenige war, die schon viel durfte.
Dafür, ja, dass ich ja. Wir waren in einer Klasse. Ihr wisst genau. Gar nicht, wie viele Unterhaltungen wir hatten, wie scheiße das ist, dass Mac alles durfte und wir nicht.
Ja, weil ich durfte, also ich war so voll locker und hab so gefragt, ja, habt ihr Lust ins Kino zu gehen? Und dann war das bei denen so, scheiße, Kino.
Ja, bei mir war erstmal so, wie, ins Kino gehen? Das ist eine Option? Sowas geht? Das darf man machen?
Ja, genau. So. Ja, und für die Außenwelt habe ich immer wie ein Adjapele gewirkt, aber ich weiß für mich so, dass ich für meine Sachen, die ich durchgesetzt haben wollte, immer bei meinen Eltern schon gekämpft habe und rebelliert habe auch. Für meine Verhältnisse rebelliert. Meine anderen Freunde würden sagen, ist das dein Ernst, Mac? Das ist doch nicht rebellieren, das ist einfach nur für das Einstehen.
Wollte ich auch gerade sagen, also da habe ich deutlich krasseres gemacht.
Ja, und ja, ich, genau, deshalb fand ich die Idee eigentlich ganz gut, das so zu nehmen.
Wir machen das mal so, dass wir erstmal mit den Fragen weitermachen, die so zu uns irgendwie gestellt wurden und zu dem, was wir machen, und dann auf die einzelnen Folgen eingehen. Ihr habt uns zum Beispiel gefragt, gab es Situationen, wo ihr euch für eure Kultur beziehungsweise für euren Hintergrund geschämt habt? Wenn ja, warum?
Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich geschämt habe. Ich war immer schon, ich war schon sehr stolz auf unsere Kultur, muss ich sagen. Und ich habe mich immer schon mit unserer Kultur beschäftigt. Auch schon, ich bin auch gerne zur Tamilschule gegangen. Das hört sich jetzt richtig strebermäßig an. Sorry, aber ich habe halt die Sprache über alles geliebt. Und für mich ist das immer noch so, weil ich selber schreibe und auch selber mich mit der Sprache auch richtig auseinandersetze, ist für mich die Sprache einer der wichtigsten Tools, die ich in meinem Leben gelernt habe. Und ich habe mich eigentlich nie so richtig geschämt. Was mich immer gestört hat, ist halt, dass unsere Gesellschaft sehr ausgrenzend sein kann und sehr verurteilend. Und dass ich immer zum Beispiel von meinen Eltern, also von meinem Papa eher weniger, aber von meiner Mama zu hören bekommen habe, was denken die anderen? Du bist ein Mädchen. Und solche Sachen habe ich immer mit Tamilisch sein verbunden. Und ich habe dann mir auch, es gab auch Situationen, wo ich mir gewünscht habe, ich wünschte, ich wäre nicht tamilisch, weil dann wäre ich nicht mit diesen Problemen konfrontiert. Zum Beispiel abends spät rausgehen oder Ausziehen war auch immer, also Ausziehen war bei meinen Eltern an sich kein Thema, aber dadurch, dass Leute immer mitgemischt haben und gesagt haben, ja, wollt ihr jetzt wirklich eure Tochter ausziehen lassen? Ihr habt noch zwei weitere Töchter, die wollen dann auch das machen, was die wollen. Und bei meinen Eltern, also die waren an sich offen, aber dadurch, dass denen das so eingeredet wurde, haben die dann immer so einen kurzen Moment überlegt und das hat mich halt aufgeregt. Und das war, aber das war nichts gegen die Kultur oder gegen, es war einfach gegen unsere Gesellschaft. Ich glaube, die tamilische Gesellschaft ist etwas, wogegen ich bin, nicht gegen unsere
Ja,
Kultur.
also geschämt für Kultur habe ich mich auch nicht. Ich war so der Typ Karneval, scheiße, kein Kostüm, ziehst du Pava, das hat der an. Oder ziehst du halt Punjabi an, so, also so
Ja, genau.
traditionelle Klamotten halt. Ich habe mich auch nie fürs Essen geschämt oder so, weil das war geil, auch wenn es gestunken hat oder komisch aussah. Es war geil, das wussten die halt nur nicht. Und ich habe ja auch immer mit meinen Eltern Mischmasch gesprochen, Deutsch. Tamil-Mischmasch und das fanden halt alle eher witzig oder so, als ja. Ich habe mich auch, wenn, eher dafür geschämt, wie meine Eltern sich in bestimmten Situationen verhalten, weil das deren Sozialisierung ist, also eher das gesellschaftlich etablierte, als irgendwas mit Kultur. Also da überhaupt nicht. Ich fand es eigentlich immer ganz interessant, dann vor der Klasse zum Beispiel vorzustellen, keine Ahnung, ein Referat über unsere Religion oder irgendwie sowas. Fand ich dann ganz cool. Wobei ich nicht so dieses zur Sprache diese Verbindung hatte oder hab wie du. Was ich jetzt im Nachhinein echt schade finde, das liegt aber auch definitiv daran, dass Tamilschule für mich eher eine Qual war. Weil das halt so hart durchprügeln und du musst Bestleistungen bringen und ich war ja auch gut, aber so erst später, wo ich das alles so on my terms gemacht habe, kam dann so diese Erkenntnis, oh warte, hättest du mal da und da ein bisschen mehr Effort reingesteckt, hättest du mal da und da vielleicht ein bisschen mehr gelernt oder das behalten oder so. Aber da denke ich mir so, ja, das passt schon, das kommt alles wieder. Dann hat Abi uns gefragt, habt ihr manchmal das Gefühl, die Deutschen in Anführungsstrichen verstehen euch und eure Tradition nicht und sehen alles eher abwertend? Da würde ich sagen, früher schon ein bisschen bei mir. Mittlerweile sind meine Freunde aber auch so aufgeklärt, dass wir ja eben unsere Tradition erstmal selber hinterfragen und dann auch mit denen hinterfragen und eher so auf dem Stand, dass sich alle so the best of both worlds nehmen. Und was Leute wirklich nicht verstehen, ist dieses Aufwachsen zwischen zwei Kulturen. Also ich war früher auf so einer richtigen Kartoffelschule eigentlich. Also 3. bis 4. Klasse waren wir 4 Menschen mit Migrationsgeschichte in der Klasse und 3 davon waren Außenseiter. Und einen davon war ich und habe versucht, irgendwie dazu zu passen. So, und dementsprechend, also für die ist es einfach weltfremd, was bei mir zu Hause abgeht, was kulturell abgeht, was im Kopf abgeht. Das verstehen die nicht. Aber jetzt zum Beispiel ist eine meiner besten Freundinnen eine Iranerin und die ist wie eine Schwester für mich geworden. Und wir müssen teilweise unsere Gedanken gar nicht zu Ende aussprechen, weil die einfach, die versteht, was ich meine, ohne dass wir das wirklich so kommunizieren müssen, weil die Erziehung sehr ähnlich war und man dann einfach sich versteht.
Ja, bei mir war das so, ich hatte ehrlich gesagt kaum tamilische Freunde, obwohl meine Eltern, also wir waren super in der Gesellschaft drin, ne? Weil ich habe ja schon gesagt, ne, mein Vater war Schulleiter und jeder kannte ihn und ich glaube, wir waren auch in super vielen Städten miteinander so verbunden. Also mein Papa hatte auch super viele Freunde aus anderen Städten und wir hatten ständig Besuch zu Hause. Aber ich würde nicht sagen, dass ich viele tamilische Freunde hatte. Ich hatte zwei Freundinnen, mit denen ich tatsächlich aufgewachsen bin. Das ist einmal du und noch eine
Lol.
Freundin. Nun, ansonsten waren alle meine Freunde tatsächlich, ich hatte immer deutsche Freunde und auch sehr wenig Freunde. Doch, ich hatte Freunde mit Migrationshintergrund, würde ich schon sagen, aber meine guten Freunde waren deutsch.
War denn da dann eben dieses, die verstehen dich nicht oder?
Nee, das hatte ich nicht, weil die von klein auf mit mir aufgewachsen sind und die kannten das. Die wussten zum Beispiel, dass ich nicht länger als 8 zum Beispiel raus durfte damals, als ich jünger war. Und für die war das so, okay, dann kommen wir halt zu dir. Und die durften dann ja länger bei mir bleiben. Und das war dann für die okay.
Ach so, ja, gut, das ist natürlich dann cool.
Die haben zum Beispiel, also ich hatte eine Freundin, sie hat zum Beispiel nicht Sachen von mir, also von uns zu Hause gerne gegessen, weil es einfach nicht so ihre Art von Essen war, weil sie es nicht gewohnt war. Ich glaube, ich hatte oft das Gefühl, dass ich von LehrerInnen nicht verstanden wurde. Aber ansonsten hatte ich von meinen Freunden selbst hatte ich nicht das Gefühl. Und bei Leuten, die allgemein rassistisch oder diskriminierend waren, mit denen habe ich mich eh nicht mit dem war ich eh nicht befreundet und deshalb hat mich das nicht gejuckt.
Die nächste Frage kam auch von Abi. Würdet ihr sagen, eure Eltern sind gut integriert oder nicht? Leben die eher in einer Blase, beziehungsweise Tamilen allgemein? Also das sind ja jetzt 3 Fragen. Würden wir sagen, unsere Eltern sind gut integriert? Würde ich sagen, jein, so halb-halb, weil meine Mutter geht seit 20 Jahren arbeiten, gefühlt. Hat auch immer dasselbe Kollegium quasi gehabt und sich mit denen verstanden und sich sogar privat manchmal mit denen getroffen. Das kam dann vielleicht 2-mal im Jahr vor, aber es kam vor. Und sie traute sich in ihrer Gruppe zum Beispiel auch Deutsch zu sprechen. Aber ich weiß, zum Beispiel, wenn wir zu Klassentreffen oder sowas gegangen sind, da war die immer sehr schüchtern und hat sich dann immer so ein bisschen geschämt, Deutsch zu reden und so. Was ich auch verstehen kann, weil German parents can be intimidating, wenn die nicht auf einen zugehen und sagen so, hi, und red doch mal mit uns. Und viele machen das halt nicht. Keine Ahnung, mein Vater redet ja auch Deutsch und kannte innerhalb seiner Branche, ne, kannte der alles Mögliche und jeden. Und deswegen, also eigentlich schon integriert, aber halt nicht so, wie man oder wie der Deutsche in Anführungsstrichen das vermutlich erwarten würde, so mit Hobbys und allem.
Also nicht assimiliert.
Nee, ich meine schon irgendwie so, dass man so einen international Freundeskreis hat, dass man sich verabredet und trifft zum Essen und sowas. Das wäre ja integriert in Anführungsstrichen. Oder dass man sich gegenseitig einlädt und so. So jetzt nicht, aber die sind arbeiten gegangen. Die haben innerhalb der Jobs gehabt, wo man sprechen muss. Die machen ihre Businesses selbst. Meine Mutter hat uns überall hingefahren und alle möglichen Sachen trotzdem geklärt, so mit Authorities, die man so zu klären hatte. So von daher schon.
Ja, ich finde die Frage ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass mein Papa schon sehr gut integriert ist, weil er auch die Sprache sprechen kann und er auch manchmal so Wörter raushaut, wo ich mir so denke, boah, das ist so deutsch, ne, gerade.
Woher kennst du das?
Woher kennst du das so? Oder auch, wenn er so Schlagermusik auf einmal kennt, wo ich mir so denke, so, was?
Was?
Ja.
Dein Papa kennt Schlagermusik?
Ja, er hat letztens
jetzt ehrlich?
Auch, ja. Schatzi, schick mir ein Foto. Kennst du das Lied?
Ja. Was? Wie geil.
Ja, und ich mir so denke, oh mein Gott, Papa.
Woher?
Ja, wirklich. Ja, weiß ich. Keine Ahnung. Und er auch so zwischendurch auf jeden Fall kurz Freundschaften auf jeden Fall gepflegt hat, die, ja, die nicht mit Tamilen halt waren. Und ja, mein Vater war halt so ein Mensch, der immer schon so ein bisschen durch, ja, er hatte nie ein Auto, aber der ist so viel rumgefahren und so und hat so viel geconnected. Und ich finde, also er hat halt auch so durch die tamilische Schule hat er auch so ein bisschen, ja, so einen Bezug zu anderen, also zu Kulturkreisen in Duisburg dann auch gehabt. Also zum Beispiel mit Bürgermeister oder in der Volkshochschule dann die Personen, die dafür zuständig waren. Und dadurch ist er halt so in Kontakt getreten. Und das hat der ja schon, er hat die Tamilschule ja in den 90er Jahren irgendwann gemacht. Und ja, und er ist 85 hergekommen, also 5 Jahre später hat er die tamilische Schule mit aufgebaut. Und wo ich mir so denke, so ja, das ist schon Integration, finde ich, weil und er musste halt immer schon mit Kindern arbeiten, die halt hier aufgewachsen sind. Deshalb würde ich schon sagen, dass mein Papa schon integriert ist. Mama hatte schon ein bisschen Schwierigkeiten so, auch mit der Sprache. Aber dadurch, dass wir jetzt selbstständig sind und sie halt in Kontakt mit vielen Leuten tritt, hat sie auch mega viele Freunde jetzt mittlerweile, die ja nicht tamilisch einfach auch sind. Und ja, ich würde schon sagen, dass sie gut integriert sind. Das sind jetzt keine Freundschaften, wo man sich gegenseitig zu Weihnachten einlädt oder so. Aber das sind Freundschaften, wenn man jetzt irgendwie beim Einkaufen Hilfe braucht oder wenn man irgendwie mal eine Situation hat, wo man eine Notlage ist, das ist so nachbarschaftshilfemäßig. Man hat gute Nachbarn. Man hat gute Bekanntschaften und gute Nachbarn. Und wir hatten immer schon irgendwie guten Kontakt zu unseren Nachbarn gehabt. Und dadurch habe ich gemerkt, dass meine Eltern integriert sind, würde ich sagen.
So, nächste Frage wäre, leben die eher in einer Blase? Da würde ich bei meinem Vater sagen, jein, bei meiner Mutter sagen, ja.
Ich finde schon, dass sie in einer Blase leben, weil sie halt nur die tamilische Gesellschaft sehen, überwiegend. Auch wenn die so dieses mit anderen Leuten kommunizieren, aber die gehen ja nicht weiter auf der Ebene, was machen die Kinder, was machen die und wie sieht die Welt anders aus. Ich finde dadurch, dass sie nur mit tamilischen Leuten enger kommunizieren, leben die in einer Blase, weil die nur die Probleme sehen, ja, deine Kinder machen das auch, meine Kinder machen das auch und dann dieses Vergleichen und oh mein Gott und bla 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 und
ja,
was weiß
genau.
Ich nicht, das ist schon in einer Blase leben und auch dieses Denken, unsere Kinder werden tamilisch genug sein, um das und das von denen, um das Erwartete von denen so auszuführen, ist für mich in einer Blase leben. Und manchmal muss man die dann halt auf den Boden der Tatsachen zurückbringen.
Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die Kollegen von meiner Mutter waren halt auch muslimisch oder arabisch, teilweise auch Tamilen. Bei den ganz Deutschen waren das halt eher seltener Leute mit Kindern. Das heißt, wenn es um diese Themen eventuell ginge, haben die trotzdem noch sehr ähnliche Ansichten gehabt. Mein Vater war zum Beispiel einer, der hat viel Fernsehen geguckt auch. Das heißt, man sieht ja schon, was abgeht. Und der hatte auch so ein bisschen other way of thinking und scheiß mal auf die anderen. Aber diese Doppelmoral, scheiß auf die anderen, aber wenn du Scheiße baust, dann ist das wieder wichtig. Weißt du?
Ja, das hatte mein Papa tatsächlich. Ich habe gemerkt, dass mein Papa vielleicht, obwohl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich hatte dieses kurzen Augenblick, wo ich gemerkt habe, dass mein Vater schon sehr reflektiert ist und vielleicht doch nicht in seiner Blase lebt, als wir in Sri Lanka waren.
Aber das ist so eine andere Art. Das ist so eine größere Blase, die ist aber nur zulässig für Sachen, die in das Weltbild passen.
Ja, genau. Ja, stimmt. Das kann es schon sein. Aber er hat schon anders reflektiert, also wie es in Sri Lanka ist und wie es in Deutschland ist. Er hat das schon ein bisschen anders reflektiert und war auch froh. Er hat dann auch am Ende gesagt, ja, also Deutschland ist mein Zuhause. Und da wurde er so ein bisschen, als er von Sri Lanka dann so quasi zurückgekommen ist, wurde er aus seiner Blase kurz rausgerissen quasi und hat gemerkt, so, Deutschland ist so viel besser und so viel moderner und so viel mehr sein Zuhause, als Sri Lanka es je sein wird. Okay, jetzt hat er auch mehr als seine Hälfte seines Lebens hier in Deutschland verbracht, ne? Klar.
Also die gesellschaftlichen Erwartungen gehen einem teilweise, also auf jeden Fall sagt er, kamen halt immer so Sachen wie, ja, lass die labern, sollen die machen, juckt doch nicht, was die anderen machen. Hauptsache, du machst nichts, worüber die anderen reden würden. So. Und das ist halt wieder diese deswegen so erweiterte Blase, die so in eine Richtung ein bisschen funktioniert, aber irgendwie nicht so ganz in die andere. Schwierig. Also definitiv Blase ja und Tamilen allgemein. Wenn wir das jetzt so ausweiten, glaube ich, dass unsere Eltern schon echt gut dabei waren, was Blase erweitern angeht. Oder wir bearbeiten die so sehr, dass die Blase erweitert werden kann. Aber vor allem die in so engen tamilischen Communities leben und so ihre, sorry for the word, aber Sippschaft leben, ist das, glaube ich, ganz schwierig, aus der Blase rauszukommen. Vor allem, wenn man dann auch nicht selber arbeiten geht oder so.
Ja, also das finde ich auch. Ich finde auch, dass viele Leute in so einer Sippschaft leben und meine Eltern haben sich Gott sei Dank aus dieser Sippschaft immer rausgehalten und ich bin auch richtig, richtig froh darüber, obwohl die eigentlich so alle Möglichkeiten dazu hatten, in diese Sippschaft zu landen. Aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir uns auch selber ferngehalten haben als Kinder.
Ja, aber sorry, ja. Was soll ich, wie soll, also
Wir lassen es jetzt. Ja, wir lassen es jetzt.
Also ich weiß, dass wir, also bei uns beiden kann man sagen, da haben sich zwei gefunden. Punkt.
Ja. 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 Hat eine Person gefragt, was wir darüber denken, dass es Leute gibt, die traditionell sind, obwohl sie hier geboren sind.
Ja, da stelle ich mir erstmal die Frage, was ist Tradition? Also wo fängt das für dich an und wo hört das für dich auf? Das ist, glaube ich, was man sich erstmal fragen muss.
Also für mich ist das so, ich weiß, ich kann dir das nicht genau sagen, Tradition ist so so weit gefasst. Was ich schwierig finde, ist egal, an welche Tradition ihr euch hält oder an was ihr euch auch immer festhalten wollt, dass man nicht reflektiert darüber ist. Und ich finde es nicht gut, wenn man seine eigene Meinung oder seine eigenen Wünsche und Vorlieben zurückschraubt, nur weil es Tradition ist. Das finde ich nicht gut, weil wenn du darüber nachdenkst, etwas zu machen, aber es nicht machst, weil die Gesellschaft das nicht von dir will, finde ich es falsch, weil du dann noch nicht mal zu dir selber ehrlich bist. Und,
ja, und das ist für mich dann eben eigentlich auch schon der Punkt, wo es nicht mehr um Tradition geht, sondern eben um gesellschaftliche Erwartungen.
Genau, aber das verbinden viele mit, in Anführungsstrichen, Tradition. Ja. Und das, was ich auch schwierig finde und das, was ich auch selber verurteilen würde, obwohl ich nicht versucht zu verurteilen, ist, wenn andere Leute mich für Sachen verurteilen, nur weil sie an etwas glauben. Ich muss nicht an das glauben, was du glaubst, nur weil du daran glauben willst oder du denkst, das ist tamilisch. Das ist okay, dass du so denkst. Ich respektiere das. Es ist okay. Aber ich möchte nicht von dir dafür verurteilt werden oder von dir anders behandelt werden. Oder ich habe das nämlich
auch aufgezwungen bekommen.
Genau, ich habe das nämlich voll oft erlebt, dass Leute mich dann vom Gegenteil überzeugen wollten. Und ich war so, nein, ich weiß. Ich habe mich so lange damit beschäftigt, ich weiß, wer ich bin. Wenn ich ein scheiß Mensch bin, das heißt, wenn ich irgendwas Falsches mache, dann darfst du mich darauf hinweisen. Aber nicht, was meine, was weiß ich, Glauben, Tradition und wie ich mit Tradition umgehe, Werte, dass da bin ich mir zu 100%ig sicher, dass was ich mache schon so okay ist und so gut ist und für mich das Richtige ist, weil ich bin ehrlich zu mir selber. Und da hört das bei mir halt auf. Leute, es ist schön, dass ihr traditionell seid, aber das sind so die drei Punkte, wo ich sagen würde, nö.
Ich habe das auf jeden Fall auch, dass ich halt einfach sage, jeder sein eigenes Bier, kümmert euch um euren eigenen Scheiß, guckt in euren eigenen vier Wänden, was die Probleme sind oder was euch stört oder so, solange ihr das nicht auf andere übertragt, I don't care. So, also klar, ich erwische mich schon dabei, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf Insta irgendwelche typisch traditional Hochzeitsbilder sehe, wo dann sogar noch irgendwie zum Beispiel diese Henna-Partys oder so noch vorher gemacht werden, was ja eigentlich auch wieder aus einer etwas anderen Kultur kommt. Ich belächel das ein bisschen, weil ich dann so denke, ha, okay, ja, das ist euer traditionell, schön, das ist nicht mein traditionell. Aber ich gehe ja nicht hin und sage, du bist scheiße oder mach das nicht oder keine Ahnung. Und auch wenn man hier, und das hat auch nichts damit zu tun, ob man hier geboren wurde, sondern es geht ja immer darum, in was für einem Kreis man aufgewachsen ist und wie man aufgewachsen ist und wie man erzogen wurde. Und da haben wir jetzt gerade im Crash-Erziehungsvergleicher gemerkt, wir hatten sehr viele deutsche Freunde, dementsprechend auch sehr viele deutsche Einflüsse als Kinder. Das ist natürlich, dass wir ein anderes Weltbild dadurch kriegen, als wenn jetzt ein anderes tamilisches Mädchen oder als Frau erzogenes, Mädchen erzogenes Kind nur mit anderen tamilischen Kindern zusammen war. So, ist kein Wunder. Und deswegen, ja, was denken wir darüber? Macht, wie ihr wollt. Und scheiß drauf, was die anderen sagen.
So, dann wurde gefragt von Tova, ob wir auch negative Kommentare bekommen und wie die dann aussehen und wie wir auch damit umgehen. Negativ würde ich jetzt nicht sagen, eher konstruktiv. Und wir versuchen das auch immer direkt umzusetzen und versuchen auch immer, das zu reflektieren und zu gucken, okay, wie bauen wir das jetzt ein oder wie gehen wir jetzt damit um? Und ansonsten auch, wenn so Anmerkungen kommen zu thematischen Sachen, dann versuchen wir auch immer herauszufinden, okay, stimmt das, was die Person sagt? Haben wir da einen Fehler gemacht? Können wir jetzt das irgendwie korrigieren? Und wie machen wir das? Und deshalb haben wir uns auch diese Folge quasi ausgedacht, dass wir gerade diese Fragen halt beantworten. Aber an sich habe ich jetzt nichts an Hate.
Hate
oder
kam
sowas.
Zum Glück bisher noch nicht. Ich hoffe, das bleibt so.
Ja, und selbst wenn das kommen sollte, ich bin ein Mensch, ich kann sehr gut damit umgehen. Ich kann auch sehr gut mit Kritik umgehen und Abby auch.
Ich glaube, bei uns ist auch das Gute, wir sind zu 100% von dem, was wir hier sagen, überzeugt. Und dementsprechend, wenn wir nicht 100% überzeugt sind, dann werdet ihr das merken. Und wenn dagegen Hate kommt, dann ist das so. Aber dann muss man halt, also das ist ja dann eben der Punkt mit Leuten, die eine komplett andere Weltansicht haben. Man kann versuchen, sich mit denen zu unterhalten, wenn die das wollen. Und wenn nicht, dann nicht. Dadurch verlieren wir nichts.
Genau. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass man verschiedene Meinungen hat, kommt man ja auch in Diskussion. Das habe ich zum Beispiel, die ersten drei Folgen immer mit meinen Freunden gehört. Mhm. Und das war halt sehr gut, weil ich dann direkt gemerkt habe, okay, wie reagieren die darauf? Und dann sind auch ganz andere, also man redet natürlich immer über solche Sachen, aber es kam einfach eine ganz andere Diskussionsweise, weil wir ja nochmal zum Beispiel deine Meinung hatten. Wir hatten ja nochmal deine Meinung und dann hat man darüber nochmal diskutiert. Und ja, und viele haben halt auch gesagt, wir fühlen uns einfach wie, also als hätte man deren Gedanken quasi ausgesprochen. Und das ist so ein
Kaching.
Genau, das haben sehr viele uns gesagt und das ist auch sehr schön und das freut uns auch. Aber selbst wenn Hate kommen würde, wir werden jetzt nicht deshalb aufhören, irgendwas zu machen.
Nee, definitiv nicht. Erst dann weitermachen.
Genau.
Dann hat Tuva noch gefragt, warum wir den Podcast nicht auf Tamil machen. Das könnten unsere Eltern dann ja verstehen und die hätten es ja nötiger.
Ja, Abby, sag mal, wieso?
Okay, ja, also bei mir ist es so, ich würde nicht sagen, dass das, was ich an Tamil spreche, ausreicht, um einen Podcast für keine Ahnung wie viele hunderte Hörer zu machen. Wir haben nämlich jetzt schon die Tausender Hörreichweitenmarke geknackt. Also unser Podcast wurde schon 1000 Mal gehört. Von daher, nein, das wollt ihr euch nicht antun. Es ist nicht so, dass ich nicht Tamil sprechen kann, aber die Themen, die hier sind, die sind zu komplex. Da reicht mein Vokabular nicht für. Und ich käme dabei auch fake und dumm vor, wenn ich das mache, weil ich einfach nie ich spreche, seit meine kleine Schwester in den Kindergarten gekommen ist, sprechen wir zu Hause Deutsch bis Deutsch-Tamil gemischt. Wir werden aber auf jeden Fall auf Tamil auch Sachen einbauen. Also wir haben zum Beispiel für unsere nächste Folge eine tamilisch-deutsche Psychologin, die auf jeden Fall auch ein bisschen was auf Tamil sagen wird, damit ihr das eben euren Eltern vorspielen könnt, wenn ihr sagt, das, was wir auf Deutsch erzählen, verstehen die nicht. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich mit meinen Eltern auf Deutsch rede, ich kann komplett auf Deutsch reden, 90% verstehen die auch. Und deswegen ist mir das auch gar nicht in den Kopf gekommen, so dass ich manche Sachen ja komplett auf Tamil vielleicht machen muss, damit Eltern das verstehen.
Ja, aber ich finde, dafür seid ihr ja auch als ZuhörerInnen gefragt, weil ihr sollt ja auch mit euren Eltern kommunizieren und das könnt ihr dann.
Ja, das ist ja mehr so eine Stütze.
Genau, und wir wollen natürlich nicht nur unsere tamilischen ZuhörerInnen etwas erzählen oder unsere Perspektiven aufzeigen. Wir wollen halt nicht, dass diese Sippschaften sich wieder bilden, sondern dass es weiter in die Welt geht und das auch weiter ausgeführt wird. Und das war auch so ein Grund, weil ich habe auch deutsche Freunde, die sich sehr dafür interessieren.
Wie viele interkulturelle Paare gibt es?
Ich habe halt mega viele Freunde, die halt einen Migrationshintergrund haben und die sich auch dafür interessieren, weil sie das nochmal mit ihrer Kultur vergleichen können. Und dadurch sind auch nochmal Gespräche gekommen. Und wir werden natürlich auch im Laufe der Zeit, wir können ja nicht nur immer komplett tamilische Sachen besprechen, wir werden natürlich auch andere Sachen besprechen. Und dafür ist dieser Podcast auch richtig gut, finde ich, auf Deutsch das zu machen.
Dann kam noch eine Frage, haha, die fand ich sehr ulkig. Könnt ihr eventuell Kontaktdaten von Brokern rausgeben für Leute, die auf der Suche sind?
Nö.
Warum? Müssen wir dann ja auch erklären.
Also, erstens, ich bin sehr kritisch, was Broker betrifft, weil die zu viel Geld nehmen und weil die einfach nur wegen dem Geld das machen, auch teilweise,
ja.
Und ich denen nicht vertraue. Und ich finde, wenn ihr eine arrangierte Ehe machen solltet, dann versucht das doch über Verwandte, Bekannte, irgendwie eure Netzwerke auszunutzen und zu gucken, ja, wer kennt welche Person, können sich diese Person vorstellen, dass ich mit dieser Person zusammenpasse. Weil dann ist das auch ein bisschen familiärer, dann könnt ihr euch auch ein bisschen besser informieren und dann müsst ihr nicht einer wildfremden Person auch noch Geld dafür geben, dass die das macht. Und das ist so Hochzeit.
Und das ist so viel Geld.
Ja.
Das ist so unfassbar viel Geld und da bin ich auch hardcore gegen.
Also, ihr könnt es machen, ich verurteile niemanden, aber ich habe keine Kontaktdaten zu Broker und selbst wenn ich die hatte, ich weiß, ich würde die trotzdem nicht rausgeben, weil das gegen meinen Prinzipien entspricht.
Ja.
Es tut uns leid, aber ich verurteile euch nicht, aber das ist meine Meinung. Ich sage das nochmal hier klar und deutlich. Ich finde das nicht okay. Ihr könnt das gerne machen, das ist so meine Meinung, wie ich damit umgehen würde, falls zu Dings kommen würde. Und es gibt auch Broker bestimmt, die weniger Geld nehmen oder die das auch freiwillig machen oder die das machen, weil die Spaß daran haben, die dafür kein Geld haben. Guckt einfach. Es gibt viele Leute, die viele andere Leute kennen. Wir sind eine Gesellschaft, die ist netzwerkorientiert, die funktioniert mit Netzwerken. Da findet ihr auch so Leute, falls ihr sucht.
Dann kommen wir auch schon zu den Fragen, die ihr uns inhaltlich zur tamilischen Hochzeit und zur arrangierten Ehe gestellt habt. Dazu vorweg, es gab ein paar von euch, die gesagt haben, wir haben uns ja nur das Negative angeguckt und das wurde alles so schlecht dargestellt. Was sagst du denn grundsätzlich dazu?
Ja, also es war nicht unsere Intention, das negativ darzustellen oder es nur einseitig zu machen, aber Abby und ich sind uns oft einig über unsere Meinung. Deshalb kommt das vielleicht so rüber. Ich versuche immer sehr objektiv trotzdem zu antworten und auch objektiv Sachen zu betrachten. Vielleicht merkt ihr das auch nicht. Ich versuche es vielleicht ein bisschen stärker zu machen, aber mir ist das wichtig, dass ich meine Meinung sage, dass ich meine Meinung auch festhalte, weil das ist mein Podcast und ich will nicht mich irgendwie anpassen oder meine Meinung verändern. Und das ist auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie komplett negativ über etwas denke oder es verurteile, weil ich habe auch Freunde, die dann traditionell tamilisch heiraten. Ich gehe da nicht zu denen hin und sage, heirate bitte nicht tamilisch.
Und du hast ja sogar in der Hochzeitsfolge gesagt, zum Beispiel Tali bei Tali weißt du nicht, ob du dich davon trennen kannst, quasi selber eine Tali zu haben, weil du einfach damit aufgewachsen bist und das so einen Symbolcharakter hast. Und ich finde, das zeigt ja eigentlich schon, ja, wir haben vieles kritisiert, aber darum geht es eben halt auch in diesem Podcast, dass wir gucken, dass wir auf unsere Kultur gucken, was da eventuell auch problematisch ist, aber eben nicht verurteilen, wenn andere es trotzdem machen. Es geht einfach nur darum, dass wir das mit dem Wissen darüber, wo es herkommt und was es bedeutet, machen. Und wenn man damit klarkommt, do it, go for it. I don't care. Aber ich zum Beispiel, ich komme zu einer Hochzeit, ich gucke mir das an und finde das alles super schön und hübsch und und so. Aber jetzt weiß ich, was es bedeutet und werde mir jedes Mal denken, oh nee, das würde ich für mich nicht wollen. Schön, dass du das kannst, aber ich möchte das nicht.
Das ist halt, ich verstehe, wieso es so rüberkommen kann. Ich will jetzt nicht irgendwelche Leute beeinflussen und sagen, unsere Kultur ist komplett scheiße oder auch nicht irgendwie. Aber gleichzeitig will ich auch nicht unsere Kultur verherrlichen, weil das machen wir genug. Wir machen das genug. Wir haben das auch genug gehört, dass unsere Kultur schön ist, dass unsere Kultur gut ist. Aber ich will nicht verherrlichen, weil das halt nicht so ist und das ist meine Meinung.
Also wir haben uns auch eine Meinung von jemandem eingeholt, der beziehungsweise die eine arrangierte Ehe eingegangen ist und vorher komplett dagegen war, hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, die Hörerin, und die wollen wir einfach mal mit euch teilen.
In unserer Familie hat nahezu jeder sich den Partner selbst ausgesucht, Cousinen, Tanten, Onkel, inklusive meine Großeltern. Meine Mutter war die Einzige, die verheiratet wurde, wenn man das so sagen darf. Und ich war der festen Überzeugung, dass ich diesen Weg wähle wie die Mehrheit meiner Familie. Bis ich dann 24 wurde, zu dem Zeitpunkt war ich dann in keiner Beziehung. Und meine Eltern bzw. meine Mutter hat mir dann mitgeteilt, dass man doch jetzt langsam Ausschau halten kann. Ich glaube, es war nahezu das Erste, was sie mir gesagt hat, bevor sie mir überhaupt gratuliert hat. Also sie hat auf diesen Zeitpunkt, glaube ich, gewartet. Ich habe es auch nicht besonders ernst genommen, bis die ersten Fotos dann kamen. Ich habe dann per WhatsApp irgendwelche Bilder bekommen von irgendwelchen random Jungs. Und ich habe viele Gründe gefunden, um diese Leute abzulehnen. Die Nase gefiel mir nicht, die Haare nicht, die Größe nicht, etc. Einfach aus Prinzip, weil ich mit dieser Situation nicht zufrieden war. Und meine Mutter hat auch irgendwann natürlich gemerkt, sie sagt es aus Prinzip und hat dann vorgeschlagen, ich soll doch mit denen mal telefonieren, bevor ich dann meine Entscheidung treffe. Und hier geht es, meine ich mit Entscheidung nicht, direkt will ich diesen Jungen heiraten oder nicht, sondern vielmehr will ich diesen Jungen kennenlernen oder nicht. Will ich die Familie kennenlernen? Und dann habe ich mit zwei, drei Jungs natürlich auch telefoniert und über diesen Prozess habe ich auch gemerkt, dass sich mein Bild der arrangierten Ehe auch geändert hat. Also ich habe mir das früher immer so vorgestellt, dass die Eltern jemanden aussuchen, der zu deren Checklist, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, passt. Dann soll ich ihn kennenlernen und dann geht es auf die Hochzeit zu. So war es keinesfalls, sondern die Interessen und Wünsche, also meine Interessen und meine Wünsche standen im Vordergrund. Das habe ich dann auch gemerkt und ich habe dann auch über diesen Prozess hinweg viel mehr, also viel offener vor allem mit meinen Eltern darüber gesprochen, was ich mir vorstelle, wie ich mir das vorstelle, wie meine Lebenseinstellung ist. Über diese Aspekte habe ich früher nie mit denen gesprochen. Und da habe ich mich auch gefragt, wie wollen die jemanden aussuchen, wenn die nicht wissen, was ich will. Aber dann über die Zeit hinweg haben wir viel mehr uns austauschen können und kommunizieren können, dass ich auch gemerkt habe, denen liegt doch meine Zufriedenheit mehr am Herzen, als dass sie jetzt mir einen Jungen vorschreiben. So war es keinesfalls. Also ich wurde natürlich zu nichts gezwungen. Ich glaube, wir leben im 21. Jahrhundert, das wird bei keinem hoffentlich passieren. Natürlich gab es dann Fragen, warum gefällt er dir nicht? Mit einem Grund kam man da nicht weg, ne? Aber es war nie so, dass sie einen nicht nachvollziehen konnten oder dass sie einen zu etwas drängen wollten. Und da habe ich auch meine Meinung über die arrangierte Ehe etwas verändert und wurde dann offener dem gegenüber und dachte mir, warum eigentlich nicht?
Ich finde es krass und habe noch nie darüber nachgedacht, dass das auch eine Chance sein kann, seinen Eltern näher zu kommen, was Kommunikation angeht. Also das ist jetzt natürlich ein Positivbeispiel. Wäre natürlich geil, wenn es immer so läuft. Wie siehst du das?
Das ist auf jeden Fall etwas, wo das eine Perspektive ist, die sehr schön war, aber die auch sehr reflektiert war. Und deshalb konnte ich mit dieser Meinung auch was anfangen quasi. Ich finde auch, dass das so, wie sie das sieht, vielleicht auch eine Chance ist, seine Eltern besser kennenzulernen und auch näher zu kommen und denen auch zu kommunizieren, hey, das will ich und das will ich nicht. Und genau, das finde ich auch gut. Sie hat uns auch von dem Prozess des Arrangierens erzählt, wo sie auch auf den Broker eingeht.
Man hat ja sehr viele Fotos dann bekommen und hat vielleicht dann, sag ich jetzt mal, mit jemandem telefoniert und dann hieß es halt, will man diesen Person jetzt mal persönlich kennenlernen. Und persönlich kennenlernen war dann immer so, dass man sich mit der ganzen Familie dann getroffen hat. Also man hat die ganze Sippschaft direkt kennengelernt. Es lief ja alles über den Broker und man hatte ja auch keinen Kontakt zu den Eltern des Jungen. Heißt, der Broker hat dann entschieden, die zwei Familien lernen sich komplett kennen, damit auch mal die Eltern sich kennenlernen können. Also es war eine große Entscheidung, allein diesen Schritt zu wählen. Ich will diesen Jungen mal persönlich sehen und kennenlernen, weil man diese Freiheit nicht hatte, alleine sich mit ihm zu treffen. Zumindest aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, haben die Broker das so für sich entschieden, dass man die Familien dann kennenlernt direkt, dass man sich auch ein Bild von der gesamten Familie machen kann. Und also meine Meinung ist einfach, ich glaube, die Broker wollten sich damit das ganze Leben etwas einfacher machen, so schnell wie möglich die beiden Familien dann zusammenbringen. Ne? Das hat ja auch etwas damit zu tun, diesen etwas Druck auszuüben bei den Kindern, würde ich sagen. Und für die bedeutet es ja auch eine schnelle Bezahlung. Es ist nun mal so, ne? Es ist ja für die ein Geschäft.
So, und da sträubt sich bei mir zum Beispiel alles, wenn sie von Druck und ganze Familie reinziehen und beobachtet fühlen und so spricht. Und ja, da wolltest du ja gerade noch drauf eingehen.
Ich finde halt schwierig, das haben wir auch in der Folge gesagt mit der arrangierten Ehe, dass man so stark unter Druck gesetzt wird und dass sie auch zum Beispiel die ganze Familie kennenlernen sollte, anstatt nur die Person. Ja, man will ja erstmal nur die Person an sich kennenlernen, weil wenn eine Familie mit involviert ist, dann fühlt man sich ja noch mehr unter Druck gesetzt, weil dann musst du nicht Nein zu einer Person sagen, sondern zu der ganzen Familie. Und wenn die Familien schon miteinander kommunizieren, ohne dass ihr miteinander kommuniziert habt, dann machen die sich ja auch Hoffnung. Und das ist halt so ein bisschen, worüber Eltern auch ein bisschen reflektierter nachdenken müssen und ein bisschen nachgeben müssen, weil wir haben natürlich eine andere Sichtweise darüber, weil wir natürlich auch nach 6 Wochen oder 6 Monaten sagen können, nö, ist nicht. Wir haben auch noch mal mehr von ihr, konkret dazu, wie sie ihren jetzigen Mann kennengelernt hat.
Weil meine Eltern mir das Gefühl gegeben hatten, es kommt auf mich an, es kommt auf meine Interesse, auf meine Wünsche an. Deswegen wurde ich dem gegenüber etwas offener. Trotzdem fand ich diesen Prozess schon recht schwachsinnig, was ja zum Teil nicht die Eltern dann entscheiden, sondern der Broker entscheidet. Irgendwann war es dann so, dass ich ein Bild bekommen habe, nicht von einem Broker, sondern er ist ein Familienfreund von uns und er ist Familie für meinen Mann. Weit verwandt und hat dann gedacht, als er bei uns zu Hause war, hat er dann zufällig gesagt, hey, wie sieht's aus, ne? Jetzt bist du doch auch bald so weit und hat dann mit meinen Eltern gesprochen und so habe ich das Bild von meinem Mann bekommen und bei dem Bild habe ich direkt Nein gesagt. Also da gehen die Meinungen schon auseinander, der Eltern und der Kinder. Ich habe ein Bild bekommen von ihm mit einem Wirti und ich war gar nicht begeistert. Also er sah viel älter aus, als er ist. Aber die Eltern schicken nun mal meistens Bilder, wo die Kinder irgendwie Wirti anhaben oder einen Anzug anhaben, weil die denken, das wirkt professioneller. Wissen natürlich nicht, was die Kinder wollen. Das ist immer ganz witzig. Und ich wollte einfach nur Casual-Fotos. Und meine Mutter hat dann auch gemerkt, das liegt wahrscheinlich an seinem Look. Also hat sie nach mehreren Fotos gefragt und dann kamen Bilder mit Anzug etc. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Ich habe ja schon meine Meinung geändert über die arrangierte Ehe und habe dann auch mit ihm telefoniert. Und beim Telefonat habe ich gemerkt, ich kenne ihn. Also ich habe ihn schon bereits öfter gesehen, aber nie mit ihm wirklich gesprochen. Dann haben meine Eltern mir gesagt, dann lass uns doch mal den Jungen kennenlernen. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass das dieser Junge ist. Und die wollten direkt diesen Weg wählen, dass wir die Familie kennenlernen. Und die Familie will das auch wohl und der Junge auch, hieß es. Da habe ich direkt gesagt, nee, also ich will diese Familie nicht kennenlernen. Ohne dass ich mit diesem Jungen telefoniert habe, ohne dass ich mit ihm geschrieben habe, will ich nicht diesen Weg gehen, dass ich direkt die ganze Familie kennenlerne und alle mit reinziehen. Dann habe ich aber mitbekommen, dass mein Mann das auch gar nicht wollte, obwohl es mir so erzählt wurde, sondern mein Mann wollte auch lieber mit mir erstmal telefonieren und erstmal mit mir sich austauschen, weil er wollte auch wissen, ob ich das überhaupt alles will. Und er hatte ein ganz anderes Bild von mir, als ob ich nicht der Typ für die arrangierte Ehe bin und ob ich das bewusst so entschieden habe und wollte mit mir einfach frei so offen darüber sprechen. Und dann haben wir telefoniert und das hat ihn sehr attraktiv gemacht. Also, dass er sich gegen die Familie gestellt hat und gesagt hat, nee, ich will jetzt mit ihr telefonieren und dann entscheide ich und wir treffen jetzt nicht die ganze Familie, was ich im Endeffekt auch wollte, nur was ich nicht umgesetzt bekommen habe. Weil meine Mutter gesagt hat, entweder wir treffen die jetzt oder wir treffen die gar nicht. Das hat er hinbekommen und das war sehr attraktiv.
Also erstmal telefoniert und dabei haben sie dann gemerkt, ja Moment, wir kennen uns doch eigentlich und dann ging es halt so weiter.
Dann wollten wir uns treffen und dann hat er gesagt, ich will das Mädchen alleine treffen und ich möchte keinen dabei haben. Und hat sich quergestellt und wir haben uns alleine getroffen. Also da hatte ich ein sehr, sehr freies Gefühl, als ob ich den Jungen selbst irgendwie kennengelernt hätte, als ob ich selbst entscheide. Und das fand ich toll, dass ich da, dass er da etwas umsetzt, wie ich es mir vorstelle, aber wo ich halt eben keinen Einfluss irgendwie drauf hatte. Da waren natürlich meine Eltern nicht so konservativ, dass sie gesagt haben, nein, keineswegs, sondern denen ging es einfach nur darum, die wollten es nicht vorschlagen, aber wenn es von denen kommt, ja gut, dann trifft euch alleine. Also es war sehr entspannt dann. Und ich bin von diesem ganzen Aufgewühltsein und Durcheinandersein weggekommen und es war ein sehr freies Gefühl, ihn kennenzulernen.
Das ist jetzt ein Positivbeispiel zur arrangierten Ehe. Die können natürlich auch super laufen. Hier hatten die Eltern unserer Hörerinnen ja wirklich nur die Funktion, die zum Beispiel auch Tinder, LaVoup oder was weiß ich für Dating-Apps alle übernehmen. Und die Eltern haben bzw. durften sich dann erstmal nicht einmischen. Und erst nachdem das gematchte Paar sich sicher war, yo, wir wollen auch wirklich heiraten, dann kommen erst die Eltern dazu. Das ist auch einer der Tipps, den wir von dieser Hörerin für euch bekommen haben, falls ihr mit dem Gedanken einer arrangierten Ehe spielt.
Zum einen würde ich sagen, wenn man wirklich diesen Weg gehen möchte und ein Bild bekommt, dann sollte man nicht auf der Grundlage von einem Bild entscheiden, außer es ist so ausschlaggebend, sondern wirklich sich mehrere Bilder einholen. Und ganz wichtig ist es, finde ich auch, zu telefonieren und sich zu treffen und beim Treffen alleine sich zu treffen, was natürlich jetzt schwierig ist, wenn ein Broker im Spiel ist, weil er dann ja meistens sagt, wie das Ganze vorgeht. Aber ja, man kann viel freier sein und man hat das Gefühl, vor allem diese Person selbst ausgewählt zu haben, selbst kennenlernen zu können, ohne die ganze Sippschaft zu treffen. Und es ist nicht so belastend, es ist kein Druck vorhanden. Dazu gehören aber natürlich zwei.
So, Abby, dann gibt's noch Fragen zur Hochzeit und zu astrologischen Sachen.
Jo, jemand hat gefragt, wo ich mein Rasi und meine Nachatram rausfinde, also mein Sternzeichen und mein Geburtsstern. Also entweder Mutti oder Vater fragen, daher weiß ich es. Oder ihr könnt es einfach googeln. Da gibt es zig hundert Seiten, wo ihr Geburtsdatum, Geburtsort, Uhrzeit und sowas eingebt. Und dann bekommt ihr das Ergebnis inklusive Horoskop. Solche Seiten gibt es auf Tamil, aber auch auf Englisch. Und bei Google könnt ihr da eben einfach Tamil oder Englisch Rasi Nachatram eingeben. Wir wollen da jetzt nicht bestimmte Seiten nennen, weil wir wollen ja keine Werbung irgendwie machen oder so. Dann wurden wir gefragt, wieso unterscheiden sich die tamilischen Horoskope von den deutschen?
Ja, also tamilische Horoskope basieren auf Mondkalender und deutsche bzw. westliche auf den Sonnenkalender. Und deshalb sind die meisten auch so, dass wir zwei Daten zum Beispiel auf Einladungen haben. Deshalb ist das auch so, wenn die sagen, man darf nicht im November heiraten oder im Dezember heiraten, dass man zum Beispiel die ersten 15 Tage im November noch heiraten darf, weil es noch nach Mondkalender noch nicht November ist. Weil der Mondkalender besteht daraus, dass 6 Monate 29 Tage haben und 6 Monate 30 Tage und damit 354 Tage im Jahr. Und dazu kommt noch, dass tamilische Kalender noch ein bisschen anders versetzt sind von Jahreszeit her. Also wir sind da nicht im Jahr 2020, sondern ganz woanders. Ich weiß gerade nicht, was, aber nach dem Mondkalender halt.
Wie sieht es mit der gleichgeschlechtlichen Ehe aus, wurden wir auch gefragt.
Also wir haben ja erstmal überhaupt über hinduistische, tamilische Ehen gesprochen quasi oder Hochzeiten. Und im Hinduismus, der Begriff ist ja ein Sammelbegriff für viele verschiedene Untergruppen von Religionen. Das ist ja nicht so, dass es den Hinduismus gibt. Und deshalb ist das wichtig, vergiss es. Es gibt auch keine wichtigen Götter oder so. Jeder kann sich seinen Gott selber aussuchen und machen, was er möchte. Und deshalb sind wir auch Saivasamem, also Shivaiten. Also wir sind Shivaiten. Shiva ist quasi unser Hauptgott. Und genau, als ich in Indien war, war das halt so, dass es viele Kulturen gab, die erotisch dargestellt waren, die Transsexualität und Sexualität auch offen dargestellt haben. Und wenn wir zum Beispiel die Geschichte von Krishna uns angehört haben, dann wissen wir, dass also dass Hinduismus an sich mit Liebe und sowas sehr offen umgeht und auch mit polygamen Beziehungen.
Da musst du jetzt einmal aber auf Krishna eingehen. Ich hab noch im Kopf, Krishna war ja eigentlich voll der Playboy, aber das müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausführen dann.
Ja, also Krishna war ja immer ein Mensch, der sehr viel umgeben war von Frauen, viel verschiedene Frauen. Und er hätte später dann, glaube ich, auch zwei Ehefrauen gehabt. Und das war halt nicht gesellschaftskritisiert oder so. Also es war okay, dass er das gemacht hat. Und das ist ja auch bei Mahabharatam so, dass zum Beispiel da Draupadi, ein Charakter in dem Buch, wo sie dann fünf Ehemänner hat. Zwar dann im Buch war das dann, wurde das dann thematisiert, was für Probleme sie dann hatte oder welche mit welchen gesellschaftskritischen Problemen sie umzugehen hatte, dass sie dann auch zum Beispiel als Schlampe in Anführungsstriche beleidigt wurde oder dass sie halt einfach wie eine Prostituierte auch teilweise behandelt wurde. Aber in der Geschichte, ich will nicht spoilern und es ist auch mega kompliziert, die Geschichte, aber das, was ich sagen will, ist, wir gehen oder Hinduismus an sich geht mit Sexualität und Erotik und sowas sehr offen um. Nur haben wir das im Laufe der Zeit halt verloren, weil wegen Kolonialisierung und dann andere Einflüsse wie von den Aryanern, die dann Keuschheitsregel eingeführt haben. Und die Tempel sind halt uralt. Und ich war selber in Indien und man sieht halt einfach Skulpturen, wie die dargestellt sind. Und ich finde halt einfach, dass unsere Religion an sich sehr offen ist.
Aber wenn wir jetzt konkret überlegen würden, wie könnte eine gleichgeschlechtliche Ehe aussehen, weil die Hochzeitsrituale ja eher auf Mann tut das bei der Frau, Frau tut das beim Mann und so ausgelegt sind. Das haben wir auf Insta auch schon thematisiert. Was wir uns zum Beispiel vorstellen könnten, wäre, dass nur Male, also diese Blumenkette, dass nur das ausgetauscht wird und das halt das Zeichen der Vermählung dann wird. Und dass es halt den Segen eines Ältesten oder halt der Verwandtschaft gibt. Und es passt auch ganz gut zu dem Konzept der gleichberechtigten Ehe. Eine unserer Hörerinnen hat nämlich folgende Kritik geschrieben. Ich finde es klasse, dass ihr das macht und so einen Einblick in unsere Kultur gebt. Leider war ich nicht so begeistert, nachdem ich die Folge tamilische Hochzeitszeremonie gehört hatte. Genauer gesagt, wie die Braut dargestellt wird. Nur ein Beispiel, auch dem Bräutigam wird auf dem Altar aufgezeigt, was ihm blüht, wenn er fremd geht. Da hätte ich mir einfach gewünscht, dass ihr das Gespräch mit einem hinduistischen Priester sucht, der Menschen verheiratet. So, dazu, ja, es gibt etwas, was der Bräutigam auch machen muss, dass er muss eine bestimmte Baumart angucken. Das haben wir nicht als äquivalent zu diesem Symbolcharakter eines Mötli gesehen. Deswegen haben wir das nicht so thematisiert. Weil ich finde, ein Ring, den man jemandem um etwas drum macht, hat eine viel stärkere Aussagekraft als etwas, was ich mir angucken soll, um mich daran zu erinnern, was mir blüht.
Also ein Ayat müssen wir erstmal über unseren eigenen Standpunkt aufklären. Das heißt, wir müssen sagen, wir sehen das nicht, dass sie in einer höheren Position sind. Wir sehen es nicht, dass sie als Mann dazu berechtigt sind, nur die Rituale auszuführen. Und das ist schon mal kritisch, weil ich muss auf sein ganzes Weltbild, auf sein System, worauf er glaubt und worauf er beruht und deshalb auch die Rituale ausführt, erstmal hinweisen. So, weil ich möchte nicht diese Unterdrückungsmechanismen weiter befürworten. Und das machen wir, indem wir ein Eier so hochstellen, in Anführungsstrichen. Und was soll der uns dann da sagen? Soll er uns sagen, nee, das ist alles richtig? Und ich finde, man kann ihn als Quelle benutzen, um zu wissen, wie funktioniert die Tradition, aber er würde es niemals kritisch reflektieren. Würde er niemals machen. Und die Information, die ein, was ein Ayyer macht, das haben wir ja schon wissenschaftlich gekriegt. Also wir haben einen wissenschaftlichen Text darüber gelesen und dann haben wir das ja kritisch hinterfragt. Weil in dem wissenschaftlichen Text war das nicht kritisch hinterfragt. Die kritische Hinterfragung haben wir gemacht. Das, in dem Text war das ganz normal dargestellt, so wie es ein Ayyer auch machen würde. Aber ich wollte nicht zu einem Ayyer hingehen und ja, das machen, wie ich das gerade gesagt habe. Wenn ihr euch schon mal mit dem Aktivismus in Südindien beschäftigt habt, ist euch Periyar bestimmt ein Begriff. Und mit der Frage gleichberechtigte Ehe beschäftigt er sich auch. Periyar hat auch Religiosität und alles, was mit Religion auch zu tun hat, boykottiert und auch kritisiert. Und er war auch der Meinung, derjenige, der Gott ausgedacht hat, war ein Betrüger. Er hat damals schon den Gedanken geprägt, dass Frauen selbstbestimmt leben sollten. Eine Frau hat das Recht zu entscheiden, wann und ob sie Kinder bekommt, zum Beispiel. Und eine Hochzeit nach Periyar Self-Respect Movement ist erst dann gültig, wenn beide damit einverstanden sind. Er hat damals schon den Gedanken hinterfragt, wie unsere Religion ist und wie diskriminierend sie einfach gegen bestimmten Gruppen ist.
Bei vielen Ansichten von ihm finde ich mich auch wieder, aber auch das gilt dann eben auch nur für mich. Jeder soll machen, wie er es will, wie sie es will, muss dann aber auch damit klarkommen, wenn einem aufgezeigt wird, aber da und da kommt das her und deswegen mag ich das nicht. Gut, dann wurden wir noch gefragt, wieso wird das Brautpaar mit Reis beworfen und wieso dreimal in der Bewegung?
Ja, also Reis ist ja das letzte Produkt von der Ernte und Es ist halt so, dass es etwas ja Vollendendes ist und für Fruchtbarkeit steht. Reis ist ja auch unsere Hauptmahlzeit und deshalb wird das Paar halt quasi mit Reis gesegnet. Und wieso dreimal? Das ist genauso die Frage, wieso es magische Zahlen gibt. Man weiß es nicht. Man hat einfach gedacht, ja, das ist Glücksbringen und deshalb macht man das. Deshalb drei.
So, dann kommen wir mal zu unseren Current Obsessions. Müssen wir ein bisschen schnell abrappen.
Yes, wir haben viel gequatscht. Ja, es gibt eine Netflix-Serie, die heißt Pavika de Hell. Das ist eine tamilische Netflix-Serie. Musst du unbedingt gucken, Abby. Das wird dir gefallen.
Ich fange gleich an.
Ja, solltet ihr nicht gucken, wenn ihr gerade nicht mental gut gestimmt seid, weil das auch sehr gesellschaftskritisch ist. Und es ist eine mega gute Serie. Das haben vier verschiedene Regisseurinnen aus der tamilischen Industrie gemacht. Einmal Sudha Konkada, von der ich schon letztes Mal erzählt habe, die diesen einen Film gemacht hat. Dann Vigneshivan, Gautav Vasudev Menon und Vetrimaran. Das sind richtig gute Folgen und guckt euch das auf jeden Fall an. Ich will gar nicht so viel spoilern, aber eine gesellschaftskritische tamilische Serie ist doch schon mal was Neues. Und man kann sogar mit Untertitel gucken. Ich glaube, ein oder zwei Folgen sogar mit deutschen Untertitel. Auf jeden Fall gibt es englische Untertitel.
Geil. Bei mir sind es mehrere Songs gerade, die ich in Dauerschleife höre. Was von Yumi at Six, was von Bring Me the Horizon, was von Muse. Höre ich gerade rauf und runter, weil wir eigentlich in so einem Jugendzentrum hier immer proben würden, ein bisschen Musik machen und das geht gerade nicht. Und die Songs, die wir gerade machen würden, höre ich gerade rauf und runter. Also Probevermissung geht raus an die Jamband. I miss you guys. Und deswegen habe ich gedacht, weil Mac ja auch schon so viele Lieder hat, hauen wir euch doch zu Weihnachten eine kleine Achapele-Playlist raus. Da werden tamilische Lieder drin sein, da werden Rock- und Metal-Sachen drin sein, für die, die sowas auch mögen. Da werden R&B-Sachen drin sein, Independent Artists, also halt die Sachen, die wir so cool finden und hören. Und da Mac und ich einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack haben, sehr durchgemischt. Also vielleicht hört ihr da ja mal rein, wenn ihr Bock habt.
Danke nochmal an die ganzen Kommentare und ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt, weil dadurch ist jetzt diese Folge auch zustande gekommen. Und wir sind auch sehr, sehr froh, dass wir jetzt die 1000er-Marke geknackt haben. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass Heavy das gesagt hat. Ja, wir freuen uns und wir freuen uns auf die nächste Folge und bis dahin, tschö.
Tschüss.